Wir lesen zurzeit fortlaufend das Johannesevangelium und sind jetzt beim 20. Kapitel angekommen. Das Kapitel ist überschrieben, die Entdeckung des leeren Grabes. Aus drei Stellen möchte ich jetzt was vorlesen. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst in das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deine Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also zu den drei Stellen möchte ich was sagen. Das erste, die Entdeckung des leeren Grabes und die Entdeckung des Auferstandenen. Und wie können wir zu solchen Entdeckungen kommen? Das Schlüsselwort heißt Glauben. Das zweite, die Beauftragung der Jünger und damit auch unsere Beauftragung. Und das dritte, Thomas und der Zweifel. Also das erste, die Entdeckung des leeren Grabes. Wir sind damit natürlich längst vertraut. Von Kindesbeinen wissen wir, dass Jesus gekreuzigt wird, ins Grab gelegt wird und aufersteht. Seit knapp 2000 Jahren wird das verkündet. Aber was das bedeutet, ist mir nochmal wieder klar geworden, als ich diese Stelle für heute vorbereitet habe. Das ist so gigantisch, dass das jedes Verstehen übersteigt. Deshalb in den ja manchmal geradezu euphorischen Berichten und dann auch in den Gesängen und Liedern und Texten der Osterzeit, auch im Osterhymnus, wird ja manchmal gesagt, das ist noch größer als die erste Erschaffung der Welt. Das ist die Neuschöpfung in Jesus Christus, in der Auferstehung. Und das war unglaublich zur damaligen Zeit. Deshalb früher habe ich immer gedacht, also ein bisschen schneller hätten es ja die Jünger verstehen können. Die haben so mitgelebt, waren noch dabei. Heute bin ich der Überzeugung, die haben ziemlich schnell verstanden und ich würde viel länger brauchen. Deshalb ist ja auch nicht umsonst, dass Jesus erstmal, die Männer, klar, Männer denken stärker vom Kopf her, Frauen vom Ganzheitlichen und vom Leben. Deshalb ist ja nicht umsonst, dass Jesus erstmal, und das ist ja toll, die Botschaft zu den Frauen schickt, dass er den Frauen zuerst begegnet. Haben wir in der katholischen Kirche eine Weile mal vergessen, welche Bedeutung die Frauen hatten. Sie waren die ersten Zeugen. Sie waren die, die von Jesus den Auftrag bekommen haben, geht hin zu den Männern, war nicht gesagt, geht hin zu den Jüngern, aber es waren alles Männer, geht hin zu den Jüngern und erzählt ihnen das, bereitet sie darauf vor. Die sollen darüber nachdenken und dann dahin gehen, wo ich ihnen begegnen werde. Also das war wirklich gigantisch. Das kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Und dass man da erstmal davor steht und das gar nicht fassen kann, das ist eigentlich fast eher selbstverständlich als das andere. Man muss sich das ja mal so vorstellen, für die Juden wie für die Jünger war eins klar, wenn du gestorben bist, dann ist alles vorbei erstmal, bis zum jüngsten Tag. In vielen Psalmen kommt das ja auch zum Ausdruck, Herr, rette mich vor dem Tod, denn die, die ins Totenreich erstmal abgeglitten sind, die loben dich nicht mehr. Aber ich, solange ich lebe, werde dich loben. Das ist in etlichen Psalmen so drin. Und so müssen wir uns mal vorstellen, das wäre ungefähr so, wie wenn ein Bekannter zu dir kommt und sagt, stell dir mal vor, ich gehe auf den Friedhof, da liegt ein Verwandter von mir, der mit 33 Jahren gestorben ist und ich komme dahin und will nochmal an ihn denken und für ihn beten und dann komme ich dahin und der Grabstein ist weg. Einfach zur Seite gerückt. Und während ich noch nachdenke, ja, wie hat denn der eine aus der Betonverankerung rausgekriegt, stelle ich fest, die Erde ist vom Sarg genommen, der Sargdeckel ist auf und der Tote ist weg. Lediglich die Jacke, die sie ihm bei der Beerdigung vorher angezogen hatten, war oben fein säuberlich zusammengelegt. Ja, das war aber die Situation der Jünger. Stell dir das mal vor, einer käme so zu dir, da würdest du doch auch sagen, ja Junge, hast du zu viel Gruselfilme geguckt? Zu viel Science Fiction? Das kann gar nicht sein, das geht gar nicht. Und in dieser Situation, dass wir uns das mal menschlich ein bisschen vergegenwärtigen, in dieser Situation waren die Jünger. Und deshalb ist es gar nicht falsch hier überschrieben, die Entdeckung des leeren Grabes und dann die Entdeckung des Auferstandenen. Das brauchte unheimlich lange bei den Jüngern, bis sie wirklich begriffen, ja, es stimmt, was er uns früher schon mal gesagt hat. Er hatte es ihnen ja gesagt, aber das ging hier rein und da raus. Das konnten die überhaupt nicht verstehen. Und dann, das ist ja interessant, wird das ja ganz eigenartig beschrieben hier. Als ich gelesen habe, dachte ich, ja meine Güte, gibt es denn angesichts der Auferstehung? Also hier geht es darum, dass der Tod überwunden ist. Gibt es denn da nichts Wichtigeres, als zu zählen, wer denn da von den beiden schneller läuft und langsamer läuft, wer zuerst kommt und dann wartet? Und dann zu beschreiben, die Binden waren aber so und die waren so und die waren so. Das erinnerte mich ein bisschen an Tante Frieda, die Häkeldeckchen genau auf einem Tisch legt und dann natürlich eben selber Häkeldeckchen in genau einer bestimmten Schublade hat und dort sind sie genau bestimmt zusammengelegt. Also ich dachte mir, ja mei, wie kommt denn das da rein, ja? Es war für mich so unwichtig wie nur irgendwas. Aber dann dachte ich mir, um zu bezeugen, dass Jesus wirklich auferstanden ist, käme doch kein Mensch auf die Idee, sowas zu beschreiben. Ne? Da würde ich doch sagen, die Glaubwürdigkeit leidet darunter. Aber nein, sie leidet eben gerade nicht. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat da einer eine blühende Fantasie, oder aber, und das ist die Wahrheit hier, er ist dabei gewesen. Johannes, der Evangelist, sagt ja nicht ich, er spricht gar nicht in der Ich-Form. Petrus und ich, hätte er ja schreiben können, sind dahin gelaufen und ich habe da reingeschaut. Nein, es heißt immer, der andere Jünger oder der Jünger, den Jesus liebte. Und wer solche Einzelheiten bringt, und das kommt ja öfter in der Bibel vor, wer solche Einzelheiten liefert, da gibt es nur einen Grund, der war dabei. Denn selbst wenn er eine blühende Fantasie hätte, um etwas, was nicht stattgefunden hat, doch als glaubwürdig darzustellen, Der würde nicht so ein Zeugs erzählen. Ja. Und deshalb, der Einzige, der sich wirklich daran erinnern konnte, wie das gewesen ist bei dem Lauf, sonst war ja gar keiner dabei, war Johannes der Evangelist. Was er dann gesehen hat und beschreibt, ist der einzige Grund, er war dabei. Und er war auch dabei, als einziger Mann übrigens, bei der Kreuzigung. Das steht unmittelbar vor dem 20. Kapitel, im 19. Da waren eben die Frauen und Johannes, da heißt dann auch wieder, es war der Jünger dabei, den Jesus liebte. Und das ist jetzt wirklich der Schlüssel. Johannes ist nach den Frauen der erste Mann, der überhaupt glaubt. Er sieht, heißt es dann hier, was ich gerade vorgelesen habe, Kapitel 20, Vers 8. Dieser Jünger sah und glaubte. Wieso konnte der glauben? Weil er Jesus geliebt hat. Die Liebe öffnet dir die Augen für die Wirklichkeit. Das ist der einzige Grund. Und das ist auch das, was hier wichtig ist. Natürlich wird jetzt einer vielleicht sagen, ja, Moment mal, ich habe aber auch mal gehört, Liebe macht blind. Richtig. Macht sie auch. Aber nicht die Liebe. Das Verliebtsein macht blind. Das kann ja eine Weile mal ganz schön sein. Ne? Verliebt zu sein, Schmetterlinge im Bauch, über vieles wegsehen, wo man dann so im Laufe der Jahre doch auch mal auf einmal hinguckt. Ne? Jeder, der länger verheiratet ist und die Silberhochzeit hinter sich hat, weiß, wovon ich rede. Ist ja ganz natürlich. Ist auch gut. Wenn die Schokoladenseiten aufgegessen sind, geht das Geflatter im Bauch erstmal weg, die Schmetterlinge und das Verliebtsein vielleicht auch. Und dann kommt ja der spannende Moment, ist es ein Verliebtsein oder ist es Liebe? Liebe ist ein großer Unterschied. Diese Liebe hat Johannes auch durchgetragen am Kreuz. Und da ist nichts mit Verliebtheit oder Schmetterling im Bauch. Da geht es dir kalt den Rücken runter. Wenn du dann da bleibst, dann bist du von Liebe gehalten und getragen. Und das war Johannes. Und deshalb diese Liebe, im Sinne von Agape, wenn man es griechisch nimmt, die öffnet dir die Augen für die Wirklichkeit. Und das hat Jesus, wir sind ja schon durchgegangen, im 14. Kapitel des Johannesevangeliums auch schon gesagt, wer mein Wort hält, der ist es, der mich liebt. Sagt Jesus im 14. Kapitel dreimal. Also Jesus behält uns da nicht im Unklaren, was er meint mit Liebe. Er meint genau das. Wer auf mein Wort hört und danach lebt, der ist es, der mich liebt. Und wer mich so liebt, der wird die Wirklichkeit erfassen, wie sie ist. Und dazu gehört, dass Jesus den Tod überwunden hat im Kreuz und dass er auferstanden ist und lebt und auch heute. Das heißt, wenn du den Auferstandenen entdecken willst, dann geht das nur darüber, dass du dich an seinem Wort festhältst und ihn liebst. Das wird dir die Wirklichkeit für den Auferstandenen und für seinen Heiligen Geist öffnen. Und deshalb ist es auch so wichtig, und damit schließe ich den ersten Punkt, dass wir uns immer wieder am Wort festhalten, um so unsere Liebe zu Jesus und Gott wachsen zu lassen. Dann werden wir ihn in unserem Leben erkennen. So, dann kommen wir zum zweiten Punkt, der hier überschrieben ist. Das ist dann der Vers 19 folgende, im 20. Kapitel. Die Beauftragung der Jünger. Also da muss man ja echt auch sagen, Jesus hat Mut. Ne? Das ist ja echt eine Mannschaft. Der eine hat ihn verraten, der andere verleugnet ihn dreimal. Die diskutieren dauernd, wer der Größte von ihnen ist. Wenn es hart auf hart kommt, fliehen sie alle. Vorher noch eine große Lippe, aber dann ist nichts. Und dann ist alles gelaufen. Und was machen sie dann? Sie schließen sich aus Angst und Furcht ein. Sie machen den Laden einfach dicht. Und jetzt muss Jesus sich ja überlegen, wie kommt er durch diese verschlossenen Türen? Oder wie wir es vorhin im Wort gehört haben, wie kommt er durch dieses verschlossene Herz? Als Auferstandener geht Jesus da rein und eröffnet sie indem er ihnen sagt, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Anders kommt da kein Boden in diese Mannschaft rein. So sind sie. Und das ändert sich auch nicht. Es ändert sich nur, indem sie getragen und gehalten sind durch den Frieden Gottes. Und Jesus sagt allein in diesem kurzen Abschnitt dreimal zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Das ist das Zweite, was ich euch heute Abend mit ans Herz legen möchte. Wenn wir uns am Wort Gottes festhalten, dass wir uns immer wieder in seine Gegenwart begeben und ihn und seinen Frieden bitten. In allen Turbulenzen. Und dann wird sich in deinem Leben was verändern. Und dann sagt Jesus zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Und dann sendet er sie. Irgendwann ist Jesus offenbar an den Punkt gekommen, es hat gar keinen Zweck mehr, immer noch zu warten, bis der letzte Zweifel weg ist. Die Zweifel bleiben. Im Matthäus-Evangelium heißt es ja ganz am Schluss auch, nachdem er ihnen als Auferstandener begegnet ist, nachdem er sie mit Frieden und mit Heiligen Geist erfüllt hat, einige aber hatten Zweifel. Die sendet er auch. Ja. Und wir werden jetzt auch wieder erneut um diesen Frieden und um den Heiligen Geist bitten bei dem Leben im Geistseminar. Das ist so eine Fundstelle, wie wir genau darum beten können. Und Jesus sendet nicht nur seine Jünger, Jesus sendet auch dich. Möchte auch dich gebrauchen. Deshalb möchte ich euch einfach mal diese gelben Zettel auszeigen. Nehmt euch mal jeder drei Stück. Einen für euch. Ja, also das ist die Einladung zum Leben im Geistseminar. Als eine Konkretion, wie man Leute einladen kann und wie man sich von Jesus senden lassen kann. Eine andere ist, wie wir es ja gerade erlebt haben beim Night Fever, dass junge Leute auf die Straße gehen und Leute in die Kirche einladen, wollen sie nicht mal reinkommen, um dem Herrn zu begegnen. Ja, das sagen nicht, dem Herrn zu begegnen, die sagen, möchten sie eine Kerze anzünden. Ja. Das ist dieser Mut, einfach mal auf Leute zuzugehen. Und dazu möchte ich euch heute einladen, ganz besonders, dass ihr mit diesen Zetteln, einer ist für euch, zwei sind zum Weitergeben, dass ihr heute mal anfangt zu beten und zu sagen, ja Herr, ich bin bereit, wie die Jünger damals, mit allen Zweifeln mich von dir senden zu lassen. Also da können wir in Deutschland, wir Christen, noch ein bisschen Gas geben. Wir sind oft so ängstlich, dass wir jemanden zu nahe treten könnten. Wieso trete ich jemandem zu nahe, wenn ich sage, ich habe was Tolles gefunden? Ich habe noch nie erlebt, dass ein Fußballbegeisterter sich entschuldigt, dass er mir vom letzten Spiel seines Lieblingsvereins erzählt. Tut er nicht, er erzählt mir einfach. Und so können auch wir einfach von dem erzählen, was uns ganz wichtig ist. Nun haben wir vorher natürlich auch von Günther gehört, dass jeder Mensch, der von Jesus noch nicht erreicht ist, halt ein etwas härteres, vielleicht sogar ein steinernes Herz hat. Und dieses Herz zu erweichen, kann nur Gott im Vorfeld schon tun durch seinen Heiligen Geist, durch seine Gegenwart im Leben dieses Menschen, ob er das merkt oder nicht. Und deshalb möchte ich euch heute Abend einladen, dass wir mit Blick auf dieses Leben im Geistseminar, was dann im April beginnt, heute schon mal anfangen zu beten, Herr, wen stellst du mir vor Augen, dass ich ihn ansprechen könnte? Und wenn dir einer dir vor Augen stellt, dann betest du für ihn. Ja? Also wir dürfen Gott wirklich fragen, wen sollte ich denn mal ansprechen? Als ich das vorbereitet habe, habe ich gesagt, na gut, wenn ich euch das sage, wen frage ich denn mal? Nicht, dass ihr denkt, ich bin so ein Glaubensheld, dem das leicht fällt. Nee, mir fällt es überhaupt nicht leicht. Mir fällt es genauso schwer wie euch. Und meine erste Reaktion, guck mal, musst du jetzt nicht sagen, aber guck mal, was deine erste Reaktion ist, wenn du von mir hörst, Sprich doch mal jemanden an. Ich sage immer meine. Meine ist, ich kann das nicht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich finde keine Gelegenheit. Oder als ich jetzt vorbereitet habe, dachte ich, ja, wen könnte ich denn mal ansprechen? Ich bewege mich als Diakon in überwiegend kirchlichen Kreisen. Die sind schon alle irgendwie mal mit Jesus bekannt geworden. Wer um eine Taufe bittet oder was auch immer, hat schon mal alles das gehört. Es ist so schwer, da dran zu kommen. Ich finde keinen richtigen Heiden. Und also einen Heiden, der dann auch mal was hören wollte. Ja? Und dann dachte ich, okay, ich habe euch ja gesagt, betet doch einfach mal. Also habe ich mich gestern Abend hingesetzt, kurz, so 2 Minuten, das war noch nach unserem Mitarbeitertreffen, und habe gebetet. Und habe gesagt, Herr, wo finde ich denn mal jemanden, den ich da ansprechen könnte? Ich finde gar keinen. Mir fällt auch keiner ein. Und nach 2 Minuten war es, als wenn der Herr mir sagt, ich nenne dir 2. Erstens deinen Hausarzt, zweitens eine weitere Person. Ich dachte, oh, Hausarzt. Gibt es denn in Göttingen keinen anderen als meinen Hausarzt? Ich soll meinen Hausarzt hier zum Leben im Geistseminar einladen. Ja, und zwar so, als wenn Gott sagt, ja, wenn du mich fragst, habe ich es dir doch gesagt. Du bist der, der deinem Hausarzt das sagt. Ich habe sonst keinen anderen, der deinem Hausarzt das sagt. Ja? Aber nur, dass du siehst, ich nöle dann auch erstmal immer rum. Ja? Erstmal nöle ich rum, dass ich keinen habe. Dann bete ich, dann gibt mir der Herr eine Idee und dann nöle ich wieder rum, dass er mir nicht gefällt. Aber das macht nichts. Gott ist nicht beleidigt durch dein Nölen. Jedenfalls habe ich das bei mir noch nie erlebt. Aber er erwartet dann, dass du irgendwann auch gehst, wenn du noch rumgenölt hast. Ja? Und mir wurde gestern Abend auch so klar, ja, also ich habe nicht viel Glauben. Mein Glauben ist so klein wie ein Senfkorn, also so klein. Aber ich sage dir eins, Gott hat damit gar keine Schwierigkeiten. In dem Abend, als ich dann noch betete, war so, als wenn Gott sagt, ja, Helmut, er ist klein. Aber er ist schon gewachsen, es sind jetzt schon die 2 Senfkörner. Und ich sagte, das beeindruckt mich allerdings wenig. Winzig bleibt winzig. Aber ich sage dir eins, mich beeindruckt es nicht und dich vielleicht nicht. Aber weißt du, wen das beeindruckt? Gott beeindruckt das. Wenn du mit deinem Senfkornglauben losgehst und was machst, was in seinem Sinne ist, dann freut sich Gott. Weil er weiß, mehr wird er nicht. Das war keine Offenbarung Gottes, aber es waren halt so Gedanken, die mir dann durch den Kopf gegangen sind. Und als wenn Gott sagt, ja, dann bleib doch dran, ist doch was geworden, ist schon doppeltes Senfkorn. Ist immer noch so klitzeklein. Aber wenn du dich anstrengst, du bist jetzt 65, bis zum Lebensende kannst du es noch bis 3 bis 4 Senfkörner hinkriegen. Ist doch was. Also Gott ist nicht an deinem Zweifel oder Unglauben irritiert. Gott ist eher irritiert, wenn er dir einen Hinweis gibt und du da nicht machst. Also ich verspreche euch, ich habe gleich mal in den Kalender geguckt, wann ich meinen Hausarzt wiedersehe, Anfang April, rechtzeitig 14 Tage vor Beginn des Leben im Geistseminars. Ich sage, ich erzähle euch das jetzt, dann kann ich auch nicht mehr kneifen, ich muss es ihm sagen. Ja? Sonst kann ich mich am 12. April gar nicht mehr hierher trauen. Ne? So ist es. Also deshalb, ihr könnt das einfach auch mal festmachen zu einem Freund oder Ehepartner oder hier einem von uns, dass ihr sagt, ja, mir ist jetzt klar geworden, den möchte ich ansprechen. Ich sag dir das schon mal, damit ich nachher nicht wieder kneif. Ja? Gibt ja so kleine Hilfsmittel. Und so möchte Gott euch gebrauchen, um andere mit seiner Gegenwart und mit seinem Wort zu erreichen. Also geht da nur mal mutig ran, es kann gar nichts schief gehen, außer dass einer sagt, nein, danke, nett, dass Sie mir die Einladung gegeben haben, ich komme nicht. Ja und? Schade, aber nichts, wo ich sage, da ist ja ganz furchtbar. Nein, das ist nichts furchtbar. Wir müssen uns einen innerlichen Ruck geben, erstens zu wissen, das ist eine tolle Sache, die Gott uns hier anvertraut hat, und zweitens, es lohnt sich, darüber zu reden. Die Franzosen sagen, proposer la foi, also den Glauben ins Gespräch zu bringen. Ganz natürlich, im ganz natürlichen Rahmen. Also ich mache mit dem einfach einen Arzttermin, mache einen Besuch, lass mich mal irgendwas untersuchen und dann kriegt er meinen Zettel. Ja, ja, ist doch ganz einfach. Wo ist das Problem? Ne? Also überleg du dir, wen Gott dir ans Herz legt, dass du. Und jetzt habe heute schon angefangen, für meinen Hausarzt zu beten. Ja. Und für die andere Person, das war auch ein Knüller. Die Person hat vor ein paar Tagen mir gesagt, dass sie das ganz toll findet, dass ich hier die Gebetsgruppe leite, aber sie könnte mit dem all nichts anfangen. Ich sage, naja, das ist toll. Ausgerechnet zu der, die mir gerade gesagt hat, dass sie damit nichts anfangen soll, für die soll ich beten und die hier einladen. Naja, gut. Also jetzt habe ich für diese Person heute angefangen zu beten und für meinen Hausarzt. Ja, guckt ihr, wen der Gott euch aufs Herz legt und dann betet für den und geht Schritte drauf zu. Und dann noch kurz der Apostel Thomas. Ich finde den super. Der kam in der katholischen Kirche auch immer lange Zeit schlecht weg. Der ungläubige Thomas, wo ich meine Predigt gehalten habe, die war nicht nur begeistert, wo ich gesagt habe, ich wünschte, dass sie zumindest die Hälfte dieses Unglaubens hätten. Das fanden manche in der Kirche nicht so toll. Aber ich habe gesagt, wer von Ihnen hier ist mit seinem Zweifel so lange dran geblieben und hat gesagt, wenn ich Gott nicht erfahre, dann glaube ich nicht. Also so habe ich auch meinen Glauben angefangen. Damals als Student, als ich am Suchen war, mit 20 Jahren, habe ich immer gesagt, und das war mein Gebet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Und dann musst du aber auch bereit sein, mal hinzugucken. Also erstmal hat sich bei mir gar nichts passiert, aber nach einer Weile habe ich gesehen, da laufen Dinge anders. Da verändert sich was in meinem Leben. Und das war Gott. Also Gott hat sich mir zu erkennen gegeben und gibt sich mir immer wieder zu erkennen. Wir hören das doch hier jeden Dienstag in den Zeugnissen. Wie Menschen, ihr von euch, erfahren haben, Gott steht zu mir. Gott richtet mich auf durch ein Wort. Gott richtet mich auf durch eine Begegnung, die mich ermutigt. Ja? Jesus sagt doch, wer euch sieht, der sieht mich. Also das ist doch, vieles passiert einfach im natürlichen Rahmen und dennoch ist es Gott, der da am Handeln ist. Und deshalb auch hier, du kannst viele Zweifel haben oder wenige Zweifel. Du kannst viele Sorgen oder wenige Sorgen haben. Ich gehöre eher zu den Ängstlichen und Sorgenvollen. Magst du denken, ups, hätte ich gar nicht gedacht, aber es ist so. Ich denke manchmal am Morgen schon, oh, wie soll der Tag nur werden? Ja? Und dann sagt Gott, gib's mir doch. Jemand in der Gemeinde sagte mir mal, ach ja, mir fällt auf, Sie sind immer am Singen oder am Pfeifen, wenn Sie über den Kirchplatz gehen. Immer irgendwelche Lieder, es sind Lobpreislieder. Ihnen geht es offenbar immer gut. Nee, sagte ich dem, mir geht es meistens schlecht, deshalb singe ich. Ich singe an gegen die Sorgen und ich pfeife auf die Ängste. Und dann geht es mir besser. Das ist einer der besten Wege, wie ich das Zeugs in mir loswerde. Seit früh beim Frühstück schiebe ich schon eine Lobpreis-CD rein. Und dann singe ich die, wenn ich im Auto irgendwie zum nächsten Termin fahre. Und wenn ich Ängste habe, wie das da wohl wird, dann singe ich die weg. Also auf jeden Fall lasse ich nicht zu, dass in mein Gehirn zu viel von den Sorgen kommt, weil ich das einfach schon mal belege mit Lobpreisliedern. Da haben die gar nicht so viel Platz. Und deshalb Zweifel hin oder her, Ängste hin oder her, Sorgen hin oder her. Nimm sie mit hinein in die Gegenwart Gottes und da wird sich was verändern. Eine tolle Möglichkeit sind Lobpreislieder, aber auch Gebet, wo immer du mit Gott in Begegnung kommst. Und das ist genau das, was dieser ungläubige Thomas getan hat und deshalb ist er für mich so ein großes Vorbild. Ich habe ihn auch als Bild gekriegt damals bei der Erstkommunion, war genau das Richtige. Weil der so glaubt, dass er sagt, bis ich es erfahren habe, bis ich Gott, Jesus, dem Auferstandenen begegnet bin, dann glaube ich. Und diesen Glauben wünsche ich dir auch. Bleib dran, bis du es immer wieder erfahren hast. Also, wenn ich es nochmal zusammenfasse, der erste Punkt. Du wirst die Wirklichkeit und Wahrheit der Auferstehung und des Auferstandenen dann erfahren, wenn du ihn liebst, und du liebst ihn, wenn du an seinem Wort festhältst. Das zweite, lass dich von Jesus Christus senden in ganz konkreten Dingen und gehe die Schritte mit Zweifel oder ohne Zweifel, mit Angst oder ohne Angst, mit Sorgen oder ohne Angst, egal, geh sie mit Gott und er wird dein Leben verändern.